Genau, und ich war auf dem Weg irgendwie in mein Büro und habe eine Schnecke gesehen, die so auf dem Gehweg war. Und ich habe gedacht, ah nee, wenn jetzt irgendwie ein Hund kommt oder ein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, dann ist die halt weg. Und habe die halt genommen und habe die an so einen Baum gesetzt.
Kannst du dich daran erinnern, was deine Gedanken dazu waren? Du hast dann Zitat geschrieben: Ich möchte die Schnecke retten und mich.
Ja, ein Aspekt ist natürlich, dass man viel für andere da ist und sich selber nicht ganz so wichtig nimmt. Ich fand es irgendwie ein ganz gutes Bild dafür, dass man natürlich, auch wenn man jetzt in eine Phase kommt, in der Selbstfürsorge und die Konzentration auf sich selbst eine Rolle spielt, die man nicht mehr so wegdrängen kann, weil vielleicht auch körperliche und mentale Themen dazukommen, sodass man sich kümmern muss. Dass das nicht heißt, dass man alles andere hinten runterfallen lassen muss. Also man kann sich um andere kümmern und man kann sich um sich selber kümmern. Das geht halt beides.
Wer hat dich geprägt am meisten von den Menschen deines Lebens?
Ich bin total froh, meinen Mann getroffen zu haben, weil der, ich glaube, da hat es so angefangen, dass ich aus diesen Mustern auch raus bin, weil der so ganz anders war als die Männer, mit denen ich vorher so zu tun hatte. Und er auch immer sehr darauf achtet, zum Beispiel, als wir junge Eltern waren, hat er immer schon gesagt, so, und ich mache das jetzt hier und du gehst mal raus. Das hat mich schon sehr, sehr geprägt und mein Sohn natürlich jeden Tag eine Milliardefach.
Was kommt noch von Stefanie Hielscher? Was können wir noch von dir erwarten? Alles in 5, 10, ich weiß nicht. Ja. Giovanni war ein Thema, ne?
Genau, Giovanni De Lorenzo. Genau, ich schätze, dass der gleich anruft, wenn wir hier auf Stopp drücken und
Ja,
dann
das
wird
glaube
das
ich
so
auch.
seinen Gang gehen. Nee, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich mir darüber noch nicht so richtig viele Gedanken gemacht. Ich mache halt gerne das, was ich tue und ich habe vor, weiterzumachen. Vielleicht schreibe ich auch noch ein nächstes Buch. Also ich habe so ein paar Ideen auf jeden Fall schon im Kopf, wo das hingehen könnte.
Hast du Angst vor der Zukunft, Stefanie? Ein Hinweis zu dieser Folge. Stefanie Hielscher ist Autorin und ihr Buch geht gerade durch die Decke. Vor 2 Tagen ist dieses Buch, So alt war ich noch nie, erschienen und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. In diesem Buch beschreibt Stefanie das Älterwerden von Frauen um die 50. Es geht um Wechseljahre, um den Hormonhaushalt, um mentale und physische Gesundheit. Unter anderem sprechen wir in dieser Podcast-Folge genau über das Thema Älterwerden, aber nicht nur. Ich wollte von Stefanie unbedingt wissen, wer sie ist, warum sie sich so intensiv mit dem Thema Älterwerden beschäftigt, was sie persönlich antreibt, welche Menschen sie prägen und welche Kindheitsträume noch nicht erfüllt sind. Ich wünsche euch eine gute Zeit und viel Vergnügen mit diesem tollen Gespräch mit Stefanie Hielscher. Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich bin total im Stress und es ist, genau, in einer Woche kommt das Buch raus, es ist jetzt da, ich habe es in der Hand gehabt und ja, es ist sehr, sehr viel und eine ganz intensive Zeit und ja, ich versuche trotzdem, das so ein bisschen zu genießen, weil es natürlich richtig, richtig schön ist, was alles passiert, aber es folgt so eins aufs andere. Genau, und es ist einfach total viel. Genau.
Das wäre jetzt genau auch eine meiner Fragen, ob man das genießen kann in so einem Moment. Ich meine, das ist ein großer Moment, dein Buchbaby, ne, so nennst du das ja. Genau.
Ja, genau.
Und
Ja, also ich taste mich langsam ran, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich
ja,
bin
das.
entspannter, wenn es dann draußen ist und irgendwie die Buchvorstellung war, die nächste Woche noch ansteht und so ein Teil der Interviews dann durch ist und ja, dann ist es auf jeden Fall wieder ein bisschen ruhiger und dann kann ich das alles so ein bisschen sacken lassen.
Kannst du in einem Jahr besser beantworten oder in einem halben Jahr
Ja,
wahrscheinlich,
wahrscheinlich, genau.
wie du das erlebt hast. Meine Gespräche fangen immer im Backstage-Bereich an. Und dazu möchte ich dich auch so ein bisschen einladen, dass du dich komplett entspannst, weil wir sind noch im Backstage-Bereich. Das hat alles noch ein bisschen Zeit, bis die große Bühne kommt und der Applaus und die ganzen Menschen, die da draußen sitzen. Und im Backstage frage ich dann meine Leute, meine Gäste immer gerne nach, solchen Sachen wie, womit stoßen wir gerade an, liebe Stefanie?
Soll ich das jetzt schon beantworten?
Ja, wir sind schon mittendrin, genau.
Okay, also ich stoße gerade mit einer Tasse warmem Wasser an.
Warmem Wasser, interessant.
Ja, also ja. Tee ohne Tee. Und ohne Tee. Genau, ich bin nämlich gerade so zum ersten Mal in meinem Leben einen leicht nervösen Magen.
Ah, verstehe.
Seit ein paar Tagen. Und das liegt aber einfach daran, dass alles gerade so aufregend ist, glaube ich. Mhm. Und deswegen trinke ich warmes Wasser. Ansonsten stoße ich immer gerne mit so alkoholfreien Getränken an, weil ich keinen Alkohol trinke. Mhm. Gerne so einen alkoholfreien Sekt oder so. Aber ansonsten liebe ich mein allerliebstes Lieblingsgetränk. Das Mineralwasser mit Sprudel. Mega
wirklich?
Langweilig. Okay. Aber das trinke ich sehr gerne. Ja.
Okay.
Ah,
ja,
und du?
Dann schau mal hier.
Ich meine, sehr gut.
Also natürlich beim Sprechen sowieso immer Wasser, am besten ohne Kohlensäure, sagt man. Ich bin gelernte Sprecherin. Ich spreche nebenher noch Hörbücher und da sollte man auf gar keinen Fall Sprudelwasser nehmen. Aber ich bin auch eher ein Fan von stillem Wasser, deshalb, das passt schon. Dann können wir mit Wasser anstoßen.
Okay.
Ja, dann sitzt du da jetzt auf deiner vor deiner Bühne, vor deinem Auftritt und das passt ja gerade so in dein Leben, weil ich nehme an, du wirst in viele Podcasts eingeladen, in viele Interviews. Es geht ja um die Veröffentlichung deines Buches. Und wenn du da jetzt hier sitzt und das versuchst zu genießen, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es gerade ein bisschen stressig ist für dich. Was stellst du dir vor, wie viele Menschen da draußen sitzen und auf dich warten?
Boah, keine Ahnung. Also Das kann ich total schwer beantworten. Also wenn ich dran denke, was nächste Woche so passiert, da ist halt ein Event, das live ist, wo dann wirklich Menschen sitzen, die auf mich warten und dass ich dann da rauskomme oder immer kurz nach vorne gehe. Das sind so 100, ne, die ich dann auch sehe, mit denen ich sprechen kann, mit denen ich mich austauschen kann. Und ehrlich gesagt, also auch wenn ich jetzt Podcast aufnehme, mir ist schon klar, dass das dann mehr als 100 Menschen hören und das finde ich total schön, aber ich denke in dem Moment, wo ich eine Aufnahme mache, nicht an andere. Also da konzentriere ich mich eigentlich auf meinen Gesprächspartner und meine Gesprächspartnerin und blende das andere so aus, beziehungsweise blende das gar nicht ein. Ist jetzt kein aktiver Prozess zu sagen, so und jetzt vergesse ich mal, dass da mehr als 100 Leute zuhören, sondern genau,
du bist
das
bei
ist
dir.
Einfach nicht Thema in dem Moment.
Du bist bei dir oder beziehungsweise bei deinem Gast, bei deinen Gästen, was Schönes. Mhm. Ja, dann wünsche ich uns beiden, dass uns diese Show heute gelingt und dass wir trotzdem bei uns bleiben und miteinander eine schöne Zeit haben. Gut, dann kommt hier deine Anmoderation, liebe Stefanie. Auf dieser Podcast-Bühne begrüße ich Stefanie Hielscher. Stefanie ist freie Journalistin, Mutter, Podcasterin und Autorin. In diesem Monat erscheint ihr Buch »So alt war ich noch nie« und darüber sprechen wir heute. Doch nicht nur darüber. Ich möchte mit Stefanie darüber sprechen, wer sie ist, was sie antreibt und warum sie das Thema Älterwerden so in den Mittelpunkt ihrer Arbeit, wenn nicht sogar ihres Lebens, stellt. Und nun Bühne frei für Stefanie Hielscher.
Hallo, vielen Dank, liebe Anna.
So, herzlich willkommen auf meiner Podcast-Bühne.
Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für das schöne Intro.
Sehr gerne. In circa einer Woche erscheint dein Buch Baby. Was bedeutet dieses Buch für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe noch so eine gewisse Distanz. Das ist bei uns zu Hause angekommen und ich habe das erstmal so ein bisschen aus der Ferne betrachtet, ehrlich gesagt, weil ich fand so den Moment, als ich das Manuskript abgegeben habe, total befreiend und habe irgendwie nicht, wie ich so von befreundeten Autoren oder so schon gehört habe, diese Angst gehabt, oh Gott, jetzt habe ich es abgegeben und ich kann nichts mehr ändern. Mhm. Bei mir ist es aber so, oh Gott, jetzt halte ich es in der Hand. Und das kann jetzt nicht nur ich in der Hand halten, sondern es können ganz viele in der Hand halten und jetzt kann ich nichts mehr ändern. Und es ist draußen. Und das fühlt sich noch so ein bisschen spooky an, ehrlich gesagt. Ich habe aber durchgeguckt und ich habe keinen Fehler gefunden und ich finde es auch selber schön und ich finde, es ist total gut, aber ich nähere mich noch so ein bisschen an. Also das ist so ein bisschen wie, ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Das ist ein bisschen komisches Gefühl. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich total. Also ist ja super, so ein Buch schreiben zu dürfen, ne? Und es ist auch toll, quasi nochmal das, was ich so in den letzten Jahren in meinen Gesprächen sammeln durfte, nochmal irgendwie in so eine Form zu bringen. Und was ich halt auch total schön finde, ist jeder Konsument oder jeder, den man so erreichen kann, hat ja seine anderen Wege und nicht jeder hört Podcast. Und vielleicht gibt es Leute, die mit dem Buch erreicht werden, denen das auch so ein bisschen hilft. Und das ist natürlich so mein Ansatz, weil es geht mir, also bei dir geht es ja auch um eine Bühne, mir geht es immer nicht um meine Person, sondern es geht mir darum, dass dieses Thema rauskommt. Und ja, dafür ist es, glaube ich, ein ganz gutes Medium.
Bist du, da fällt mir eine Frage ein, bist du sehr selbstkritisch? Also wie oft oder wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet und wie oft oder wie lange hat sich dein Perfektionismus oder Selbstkritik aufgehalten?
Ja, also ich würde mal sagen, ich habe schon relativ lange dran gearbeitet. Also ich würde mal sagen, so ein Dreivierteljahr. Und für mich war aber der Perfektionismus nicht so das Thema. Für mich war eher das Thema, wie komme ich in die Routine, so eine Aufgabe, die ich so noch nie gehabt habe, zu integrieren in meinen Alltag, in dem ja auch noch andere Sachen stattfinden. Ne? Ich mache den Podcast weiter, ich habe eine Familie, ich weiß ja, wie es ist, ne? Was im Leben alles passiert. Und dann kam halt das dazu und ich finde, ein Buch zu schreiben ist halt tatsächlich eine Aufgabe, die, ja, also für mich war das einfach ein anderes Level, weil es so neu war. Und das war die größte Herausforderung, tatsächlich für mich eine Routine zu finden, dran zu bleiben, jeden Tag zu schreiben, um das fertig zu bekommen. So. Und ehrlich gesagt, war das der größere Struggle als irgendwelche Selbstzweifel, muss ich sagen.
Der Zeitdruck, also Termindruck sozusagen. Und Routine.
Ja, der Termindruck, aber auch überhaupt eben in diese Routine zu finden, eine neue Aufgabe so zu erfüllen, dass sie dann auch natürlich meinem Perfektionismus genügt. Ne? Ich meine, das ist ein Buch, das kommt dann raus, das kann jeder lesen, das ist beim großen deutschen Verlag, das ist jetzt auch nicht so Pipifax, ne? Das soll dann ja natürlich gut sein. Genau, ja, ich glaube, es war so ein Konglomerat. Also es war schon so ein Brocken, der da vor mir lag. Und ich bin aber froh, dass ich so meinen Weg gefunden habe, damit umzugehen und das zu machen. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Buch auch total happy. Also ich würde es jetzt, wenn ich es jetzt nochmal schreiben müsste, würde ich es nochmal genauso schreiben.
Ach cool.
In das fünf ist Jahren toll. Würde ich es wahrscheinlich anders schreiben, weil ich dann anders bin oder andere Erfahrungen gemacht habe. Aber jetzt würde ich es nochmal genauso machen.
Aber das ist doch ein super Ergebnis. Weil ich kenne das von mir, wenn ich dann irgendein Werk vollbracht habe, was es auch immer ist, bin ich dann sofort bereit, alles zu korrigieren und alles neu zu machen oder es anders zu machen oder mir zu wünschen, hätte ich doch anders. Naja gut, aber das ist doch ein super Gefühl auf jeden Fall, gerade für die Veröffentlichung. Übrigens zum Datum, wir haben heute den 6.11., dein Buch erscheint am 12.11. und diese Podcast-Folge erscheint am 14.11., zwei Tage nach der Erscheinung des Buches. Das bedeutet, nachdem ihr da draußen diese Podcast-Folge gehört habt, dürft ihr alle Buchhandlungen stürmen und das Buch kaufen.
Ja, gerne, habe ich nichts dagegen.
Genau. So, sprechen wir ein bisschen über deinen Podcast und über das Buch, weil da sind ja nicht nur ähnliche, sondern gleiche Themen. Du interviewst Frauen, auch berühmte Frauen, bekannte Frauen, Schauspielerinnen, Moderatorinnen, auch Ärztinnen und geht alles um das Thema Älterwerden, unter anderem Wechseljahre und ja insbesondere für die Zielgruppe Frau. So, ich habe mich, bevor ich das Buch gesehen habe und deine Instagram-Seite genauer mir angeguckt habe, deine Podcasts auf jeden Fall gehört und die Folgen, und ich habe mich von Anfang an so ein bisschen gefragt, warum beschäftigt sich eine Frau mit damals Anfang 40, jetzt bist du Mitte 40, glaube ich, eine 46, wenn ich mich täuschen sollte, korrigiere mich bitte. Richtig. Warum beschäftigt sich eine Frau mit dem Alter 50, das bedeutet mit etwas, was in der Zukunft liegt, so intensiv? Und wie bist du in anderen Themen? Also wie sehr bereitest du dich auf bestimmte Dekaden, wie du das nennst, des Lebens, wie zum Beispiel auch Mutter werden? Hast du dich auch so intensiv auf die Zukunft vorbereitet oder hat sich das dann einfach so entwickelt? Wie kam dieses Thema der Zukunft so in dein Leben?
Gar nicht. Ich bin eigentlich so ein Hans Guck in die Luft, ne? Also über Mutterschaft wusste ich vorher nichts. Ich dachte, ach so, dann springt man da so rum mit so einem Kindchen an der Hand und alle haben sich lieb und alles ist immer ganz toll. Auch dieses ganze Thema Mutter sein und auch vielleicht so die schwierigen und anstrengenden Seiten zu thematisieren, das kam in der Öffentlichkeit eigentlich erst, nachdem ich schon Mutter war. Deswegen hatte ich gar kein Bild davon und ich hatte einfach nur einen Wunsch, Mutter zu sein. Und genau, da habe ich mich nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich habe mich eigentlich mit nichts in meinem Leben besonders intensiv beschäftigt, sondern bin irgendwie überall so reingestolpert. Also schon wissentlich und willentlich, aber ohne diese extreme Vorbereitung. Und ich glaube, dass man diese extreme Vorbereitung, die ich jetzt mit dem Älterwerden mache, die ist schön und gut. Und ich finde das auch wichtig, gerade wenn man irgendwie so ein bisschen auf die medizinischen und mentalen Themen schaut, dass man so weiß, was auf einen zukommen kann, damit man Dinge einordnen kann, sich gegebenenfalls Hilfe suchen kann. Ganz, ganz wichtig. Deswegen mache ich eigentlich die Arbeit. Aber ich glaube, dass man sich natürlich nicht 100% vorbereiten kann, weil das Leben auch ganz viele Zufälle bereithält und weil es für jeden natürlich auch anders ist. Genau, deswegen habe ich auch das ist lustig, wie du das sagst, aber ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht das Gefühl, dass all das, was ich jetzt erfahre, definitiv 100% so auf mein Leben anwendbar ist. Ne? Ich bin ja individuell, so wie du auch, so wie der andere auch. Und ich fand nur irgendwie, dass diese Frauen in der Lebensphase zwischen 50 und 60 so nicht besonders sichtbar waren. Und ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwie sammeln. Und wenn mir das so geht, dann geht es ja auch anderen so. Und als Journalistin dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Format machen und das mit anderen teilen, damit es auch anderen hilft. Weil mir hilft es, solche Frauen zu sehen. Und der Stein des Anstoßes war eigentlich, als ich meinen alten Podcast gemacht habe, bin ich irgendwann auf die Wechsellehre gekommen als Thema. Und war so, ja, ich war total erstaunt darüber, dass niemand darüber redet, dass das so tabuisiert ist. Und ich dachte mal, was soll denn das? Betrifft uns doch alle so. Da kann man ja jetzt auch drüber reden. Und es hat mich wirklich fassungslos gemacht. Und ich habe das Format, das ich vorher gemacht habe, total geliebt, weil ich bin so ein neugieriger Mensch und ich hatte jeden Monat ein neues Thema und habe so mit verschiedenen Experten dazu gesprochen und konnte so ständig Neues lernen und habe das dann aber schweren Herzens aufgegeben, weil ich wirklich wie so eine Verantwortung gespürt habe, aufzuklären. Über diese Lebensphase, über das Thema Frauengesundheit, wie können wir uns vorbereiten, wie können wir uns helfen. Ja, und dann habe ich das irgendwie gemacht. Und es hat ja total Anklang gefunden, ne? Ja, klar. Denke mal, also es gibt ja einfach so wahnsinnig viele Frauen da draußen, die in der Lebensphase sind und die auch zu wenig wissen. Also allein in Deutschland gibt es ja 9 Millionen Frauen, die sich in der Menopause bzw. in den Wechseljahren befinden. Das ist viel. Und es wird nicht drüber geredet. Beziehungsweise wurde nicht drüber geredet. Also als ich angefangen habe, gab es so gut wie nichts. Da gab es ein Buch, das heißt Women on Fire von Sheila DeLis, eine Frauenärztin. Es gab ein Buch, das heißt Die gereizte Frau. Das ist von Miriam Stein. Da geht es eher so um die gesellschaftliche Komponente und den Blick auf diese Lebensphase. Ja, und das war es aber. Und genau, deswegen habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt eine Zeit lang und jetzt ist schon eine Zeit lang rum, aber ich habe das Gefühl, dass auch immer noch Bedarf da ist.
Und dass immer noch nicht alle Themen angesprochen wurden. Du hast ja jetzt schon etliche Frauen interviewt, auch Berühmtheiten, habe ich ja schon gesagt. Also Kim Fischer war bei dir, Heike Makatsch, das war, glaube ich, so waren so die Anfänger. Ich glaube, damals habe ich dich auch entdeckt, dass Heike Makatsch bei dir war. Und Jetzt hast du unheimlich viele Frauen um die 50 interviewt und hast auch ganz viele Informationen gesammelt. Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass du dich als Expertin jetzt hier präsentieren darfst und mir ein paar Fragen beantworten kannst. Mhm. Zumindest mal die, die ich jetzt so aus meiner Welt als Frau mit 44, kommenden 45, die mich da so beschäftigen. Was würdest du sagen, vereint diese ganzen Frauen, die auf die 50 zusteuern, welche Unzufriedenheit bzw. welche Herausforderungen, sowohl, also erstmal vielleicht gesundheitliche und dann gehen wir auf die gesellschaftlichen ein.
Genau, also was man nicht so richtig weiß, ist, dass die Wechseljahre relativ früh beginnen können. Und dass es eine ganze Liste von Symptomen gibt, die man nicht so richtig mit den Wechseljahren in Verbindung bringt. Liegt auch daran, weil viele Symptome den Symptomen ähneln, die Frauen sowieso über ihr Leben verteilt dann und wann haben. Ich meine, die Hormone spielen immer eine große Rolle in unserem Leben als Frau. Aber in den Wechseljahren verdichtet sich das halt total. Und es ist halt so, dass körperliche Veränderungen kommen, ob wir wollen oder nicht. Und bei dem einen sind die stärker ausgeprägt und beim anderen leichter. Es gibt ein Drittel der Frauen, die geht ohne Beschwerden sozusagen durch die Wechseljahre. Es gibt ein Drittel, das hat mittlere Beschwerden und ein Drittel mit wirklich schweren Symptomen. Und viele der Symptome werden aber eben nicht mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht. Und deswegen ist es auch schwer, Hilfe zu finden. Dazu kommt halt, dass die Ärzte nicht wirklich ausgebildet sind auf dem Feld. Also die Wechseljahre spielen im Medizinstudium keine Rolle. Wenn man sich auf Gynäkologie spezialisiert, gibt es irgendwie mal das ein oder andere Pro-Seminar, aber das war es so ungefähr. Wenn man sich dafür interessiert als Frauenärztin, muss man sich privat und auf eigene Kosten weiterbilden. Mhm. So, und ganz, ganz viele Frauenärztinnen und Ärzte haben das eben nicht gemacht. Und dann kommt ganz oft ein Satz wie, ja, das ist ein natürlicher Prozess, da müssen wir jetzt durch. Oder es kommen Symptome, die, weiß ich nicht, mit Depressionen oder so zu tun haben und dann werden nicht Hormone verschrieben, sondern Psychopharmaka. Mhm. Obwohl es überhaupt nicht nötig wäre, wenn man die Hormone irgendwie ordentlich einstellt. Und das ist natürlich irgendwie ein Unding und ein Riesenproblem. Und ich finde, wenn man weiß, was kommen kann, kann man, wenn es dann da ist, auch besser handeln. Ja. So, also wenn ich mir vorstelle, dass jemand in eine Depression rutscht, wird er ja handlungsunfähig. Wenn er aber vorher schon mal gehört hat, ah, okay, mein Progesteron geht als erstes runter, das ist irgendwie das Hormon, was dafür sorgt, dass meine Laune relativ stabil bleibt, kann ich vielleicht schon noch die Kraft finden, zum Frauenarzt zu gehen und meine Blutwerte checken zu lassen. Mhm. Wenn ich das alles nicht weiß, dann kann ich das auch alles nicht machen. Genau, deswegen ist mir das so wichtig, über dieses Thema auch zu sprechen.
Können wir auch über dich sprechen? Also kannst du offen oder möchtest du offen darüber sprechen, ob du auch schon, ich meine, wir kennen das ja mit dem blauen Elefanten. Denk nicht an den blauen Elefanten und dann denkt man an ihn. Das kann natürlich auch so ein Symptom sein, dass wenn du ständig darüber nachdenkst und ständig darüber redest, dass man auf einmal bei sich selbst Symptome erkennt. Das kenne ich auch von mir auch, weil tatsächlich in meinem Umfeld auch viel über Wechseljahre gesprochen wird und auf einmal denkt man, ja doch, ich bin heute ein bisschen schlecht gelaunt und irgendwie Stimmungsschwankungen und die trockene Haut ist da. Ich weiß gar nicht seit wann und die Nächte werden irgendwie auch schlafloser. Und trotzdem, an dich eine Frage, bemerkst du bei dir auch schon Symptome und seit wann und was?
Total, also bei mir fing das Anfang 40 an, mit den schlaflosen Nächten. Dann hatte ich so ganz juckende Haut. Mhm. Und dann war aber erstmal wieder Pause. Also verläuft ja auch in Wellen. Und jetzt so seit Anfang des Jahres merke ich wieder mehr. Also da kam die juckende Haut zurück, jetzt werden die Augen so ein bisschen trockener, ich muss öfter Brille tragen, muss die Kontaktlinsen ein bisschen zur Seite lassen. Genau, und dann hatte ich auch totale Stimmungsschwankungen und ein richtiges Loch. Also ich hatte wahnsinnig schlechte Laune. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen, die hat das Blut abgenommen und hat halt gesehen, ja, das Progesteron ist total im Keller. Kein Wunder. Und seitdem ich das nehme, da stehe ich morgens wieder gerne auf.
So. Das heißt, du nimmst jetzt schon, du bist schon Hormone.
Ich nehme das schon, genau. Ich nehme das jetzt so seit einem halben Jahr.
Okay.
Progesteron. Die anderen Hormone sind noch so total okay. Da muss ich nichts substituieren. Aber das Progesteron, das fällt sowieso zuerst ab, so jetzt kein Wunder. Auch dann eben in Verbindung mit der Symptomatik. Das war mir total klar.
Mhm.
Ja, und jetzt gerade habe ich zum Beispiel, also mein Zyklus ist noch relativ stabil oder gleichmäßig, aber ich merke, die PMS wird stärker.
Mhm.
Ich merke, ich habe total krasse Wassereinlagerungen, teilweise auch richtig schmerzhaft. Also das deutet auf so einen Östrogenüberschuss hin. Ich habe jetzt bald nochmal einen Termin, um die Werte kontrollieren zu lassen. Man muss halt echt dranbleiben,
mhm.
weil sich die Hormone halt ständig ändern. Genau, aber ich weiß jetzt, dass das so ist und dann ja, habe ich halt eine Möglichkeit zu handeln. Und ich habe Gott sei Dank eine Frauenärztin, bei der steht das Buch von Sheila Delis irgendwie hinter ihrem Schreibtisch. Und wenn man sowas entdeckt, dann weiß man schon, okay, hier bin ich richtig. Da gibt es eine gewisse Offenheit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und man wird nicht wieder weggeschickt und sagt, geh mal irgendwie in die Ecke und nerv uns nicht mit deinen Befindlichkeiten.
Ja, ja. Ich merke auch, dass es immer noch so ein Tabuthema ist. Unter Frauen geht's. Männer wollen, können natürlich darüber auch nicht mitreden, mitsprechen. Also wir selbst ja nicht, weil wir nicht aufgeklärt sind. Also mir fällt das auch sehr oft auf, dass Frauen in unseres Alters es auch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich hatte jetzt auch so einige auch im Bekanntenkreis, bei mir selbst merkt man auf einmal Stimmungsschwankungen, auf einmal so eine depressive Verstimmung. Und erst mit der Beschäftigung mit dem Thema, wie gesagt, dann kam Stefanie Hilscher auf mein Bildschirm, erst mit der Beschäftigung des Themas, denkt man erst an sowas. Ansonsten geht man wirklich den ersten Weg zum vielleicht dann, gut, Psychopharma in meinem Fall nicht, aber man denkt erst an irgendwelche mentalen, psychischen Probleme und fragt sich, warum, wieso, weshalb.
Genau, und das kann ja auch alles sein sozusagen, aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu gucken, sind die Hormone okay, und dann kannst du ja auch immer noch eine Therapie on top machen oder was auch immer nötig ist, aber ich glaube, erstmal um zu gucken, stimmt in diesem Bereich alles, weil man kann wahnsinnig viel ausgleichen, und es ist ja klar, ich meine, denkt man an die Pubertät, was da abgeht, so. Ich meine, die unterstützt man jetzt nicht hormonell und es nimmt alles seinen Lauf und so, aber es hat ja auch andere Gründe, warum du Hormone nimmst, ne? Um so altersbedingten Krankheiten zum Beispiel vorzubeugen. Ich habe familiär bedingt irgendwie mit den Knochen ein bisschen zu tun. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Osteopenie, das ist die Vorstufe der Osteoporose.
Mhm.
Und Osteoporose nimmt gerade in unserem Alter total zu, beziehungsweise ein bisschen später, wenn das Östrogen dann auch fehlt, weil das eben den Knochen stärkt. Und wenn man das dann zu sich nimmt, dann bleibt der Knochen einfach stärker. Und das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Du kannst das Ganze natürlich auch unterstützen mit Kraftsport. Kraftsport hilft auch bei der Knochengesundheit und natürlich beim Muskelaufbau, weil wir ja wahnsinnig viel Muskeln abbauen, je älter wir werden. Deswegen ist das auch eine ganz große Empfehlung, anzufangen mit Kraftsport. Ne? Das Joggen ist toll und das kann man auch gerne weitermachen und so. Aber Kraftsport ist viel, viel wichtiger.
Genau, das habe ich auch im Podcast gehört und in deinem Buch gelesen, aber gerade im Interview mit Sheila Delis, da erzählt ihr auch, nennt sie, glaube ich, sogar Zahlen, 3% unserer Muskeln schwinden.
Das muss man sich vorstellen. Das ist halt wirklich viel. Ja.
Genau. Das heißt, man muss dagegen steuern und sich mit der Gesundheit und Körperfitness beschäftigen. Und Kraftsport ist an der Stelle ein gutes Medium. Und das habe ich tatsächlich für mich auch ganz neu entdeckt. Das ist wirklich gut. Ich habe, wie gesagt, gerade noch gesagt, wir sprechen erstmal über die gesundheitlichen Aspekte und ich möchte unbedingt gerne auf die gesellschaftlichen auch noch kommen.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, schreibst in deinem Buch und in deinem Podcast findet dieses Thema auch sehr oft Anklang, dass die Frau über 50 oder die ältere Frau in der Gesellschaft nicht stattfindet. Wie beschreibst du das oder welche Erfahrungen haben deine Gästinnen, deine Interviewpartnerin da gesammelt in diesem zu diesem Thema?
Ja, also ich glaube, so das Beispiel, das uns allen geläufig ist, die Schauspielerin, die nicht mehr besetzt wird. Und was macht sie dann? Also ich habe ein Interview geführt mit Gesine Zukowski, ist eine Schauspielerin, die eine Studie durchgeführt hat, zusammen mit Palais Flux. Und die haben herausgefunden, dass in den Drehbüchern der öffentlich-rechtlichen Medien in den letzten Jahren nicht eine Rolle war, wo eine Frau zwischen 50 und 60 war. So viel dazu, dass Frauen in diesem Alter nicht stattfinden. Die Geschichten, die wollen einfach nicht gehört werden oder wollen nicht erzählt werden. Es gab schon Schauspielerinnen in dem Alter, die beschäftigt waren, aber sie sind dann entweder jünger oder älter besetzt worden. Und diese Lebensspanne ist echt so ein Blindspot. Es wird einfach nicht gezeigt. Dann siehst du das natürlich in der Arbeitswelt. Ich weiß noch, als ich den Podcast angefangen habe, 50 über 50, habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau. Es hat mich total gefreut. Die war Mitte 20 und hat gesagt, boah, ich freue mich voll, dass es deinen Podcast gibt, weil ich sitze hier in einer Werbeagentur. Meine älteste Kollegin ist 39 und ich weiß, ich habe kein Bild von mir, wo ich überhaupt bin, wenn ich 50 bin. So, daran siehst du das auch, ne? Es gibt ganz viele Jobs, nicht nur die Schauspielerei. Oder es ist natürlich auch so, dadurch, dass eventuelle Beschwerden während der Wechseljahre auftreten, kündigen ganz viele Frauen ihren Job, weil sie bei der Arbeit nicht darüber reden können, weil es keine extra Krankentage gibt, weil es keine Erleichterung am Arbeitsplatz gibt. Das ändert sich Gott sei Dank, ne? Es gibt so erste Unternehmen, die tatsächlich aufklären und ne, einen Raum bieten, sozusagen über diese Themen zu sprechen und auch Hilfestellungen und Hilfsangebote leisten. Aber das ist ein ganz verschwindend geringer Prozentsatz.
Gesellschaftlich fällt das natürlich genau sehr auf. Und das, was ich auch in einem deiner Podcasts gehört habe, ist auch das Thema, beziehungsweise auch im Buch gelesen habe, das Thema die Äußerlichkeiten der Frauen. Die Frau findet dann noch statt, wenn sie schön ist und wenn sie dem Schönheitsideal noch entspricht, was uns propagiert wird, seitdem wir 6 sind oder noch früher als Mädchen. Wir müssen die immer die Kleidchen tragen und schön sein. Und irgendwann entsprechen wir diesem Schönheitsideal nicht, weil die Falten kommen, weil wir nicht mehr fernsehtauglich sind bei Schauspielerinnen und in anderen Jobs, wie du schon gesagt hast, auch, es sei denn, es sind irgendwelche außergewöhnlichen Führungspositionen. Mein Gedanke jetzt nochmal auf dich persönlich bezogen. Wenn du dich jetzt vorstellst, also du bist ja eine freie Journalistin, so habe ich es verstanden, du bist gar nicht mehr angestellt, siehst du deinen eigentlichen oder deinen eigenen Job momentan als gefährdet, sowohl im freien Journalismus als auch in dem Thema Podcast, dann bedienst du natürlich die Social Media Seiten mit auch deinem Podcast, um sichtbar zu werden und hörbar zu sein. Wie siehst du da die Gefahren, die Risiken?
Aktuell sehe ich da gar keine Gefahren. Also da mache ich mir tatsächlich nicht besonders viele Gedanken drum, aber ich habe die mir gemacht. Also ich war früher ganz viel als TV-Redakteurin unterwegs für Jugendfernsehen, für Kinderfernsehen, für popkulturelle Themen. Und irgendwann habe ich so gedacht, okay, also wenn ich dann jetzt noch älter bin, was soll ich denn da beim Kika irgendwie senden? Was soll ich denn den Kindern da... So,
Stimmt.
das interessiert doch keinen mehr. Und vor allem dann gerade, ne, wenn es Richtung Jugend geht oder so. Ich habe ja mein Volontariat habe ich gemacht bei MTV, also vollkommen in der Popkultur. Ich höre gar nicht mehr so viel Musik, leider, ne, weil es so viele, viele andere Sachen gibt und so. Das heißt, ich kann ja überhaupt gar nicht mehr mitreden. Und dann habe ich mich halt entschieden, das fiel auch so ein bisschen mit Corona zusammen, weil die Sets alle geschlossen waren. Ich habe ja viel quasi draußen gearbeitet, gedreht, Regie gemacht. Und da habe ich so gesehen, okay, also irgendwie ist die Kombi jetzt klar. Ich werde ein bisschen zu alt für diese Art von Fernsehen. Und es gibt es sowieso, findet es sowieso gerade nicht statt. Und ich bin ja quasi abhängig von externen Arbeitgebern. Und da habe ich gesagt, das möchte ich jetzt nicht mehr. Und hab seitdem eigentlich nur noch so mein eigenes Format bedient. Und habe da irgendwie Glück gehabt, dass das geklappt hat. Es muss ja auch nicht klappen. Okay. Aber bei mir hat es irgendwie geklappt. Ich glaube, um einen Podcast zu starten, war noch so eine ganz okaye Zeit. Das war 2020. Mhm. Da war noch nicht diese Schwemme. Jetzt kommt ja wirklich gefühlt zweimal die Woche ein neuer Podcast raus. Und es ist sehr, sehr schwer, Fuß zu fassen. Und ja, irgendwie zu meiner Zeit ging das noch so ganz gut, dass das für mich so funktioniert. Und ich muss sagen, bei Social Media, finde ich ja, gibt es total viele Leute, die älter sind als ich und die ganz tollen Content machen. Und da habe ich überhaupt gar keine... Nee, da habe ich... Weißt du, irgendwie dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwem genügen muss oder für irgendwen etwas tue und einen Auftrag erfüllen muss, also für mich selber bin ich nicht zu alt, weißt du? Und ich denke dann so, wer das sehen will, der sieht das und wer nicht, der nicht. Also da mache ich mir tatsächlich überhaupt gar keine Gedanken.
Du hast natürlich auch eine gute Zielgruppe um dich geschart, ne? Gerade die Zielgruppe, die gerade keine Filter sehen möchte und gerade eine Identifikation benötigt oder irgendwie auch ein gutes Gefühl benötigt, wenn man genau und nicht dann schon wieder die 20-Jährige, die mit 30.000 Filtern noch schöner gemacht wurde, als sie sowieso schon ist und fitter und knackiger und so weiter, genau. Zum Thema Äußerlichkeiten, genau, da wollte ich noch ein bisschen was sagen. Da hat, ich glaube, das war auch Sheila DeLis, die gesagt hat, dass gerade in unserem deutschsprachigen Raum das Thema schön sein oder sich schick machen und sich zurecht machen als Frau verpönt ist. Mhm. Auch eigentlich auch schon in den 30er und 20ern, so habe ich das erlebt, da kannst du ja deine Meinung, deine Sicht der Dinge darauf geben, gerade als Fernsehmensch. Und wie ist das gerade im südländischen Ausland? Da wird die Frau nicht alt und nicht unknackig, sondern sie macht sich zurecht und wird zu einer sehr coolen Dame, älteren Dame, die einfach schick ist, ne, zu seiner schicken Dame. Und bei uns ist es eher, wir machen uns mit 30 schon wenig zurecht und schmieren uns keine roten Lippen an. Ich habe es heute getan, aber sonst sehr selten und im Alter noch weniger. Warum ist das so?
Ja, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also das ist natürlich kulturell gewachsen, ne? Also wir waren jetzt gerade in Paris in den Herbstferien und ich fand es total toll, weil alle Frauen so schön aussahen und sich schön gemacht haben und aber auch draußen gesessen haben und im Gespräch waren und ein Glas Wein in der Hand haben, im Zweifel noch eine Zigarette geraucht haben. Die haben sich irgendwie einfach nicht so einen Kopf gemacht. Und ich hatte das Gefühl, alles findet so mehr im Hier und Jetzt statt. Das vermisse ich tatsächlich in Deutschland manchmal. Mich jetzt heute auch überhaupt nicht zurecht gemacht, weil ich so ein bisschen angekränkelt bin. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Normalerweise, genau. Also, aber ich glaube, es ist ja hier sehr akzeptiert oder natürlich auch gewollt, dass man auf sein Äußeres achtet und sich pflegt und so weiter. Aber alles, was so ein bisschen drüber ist, da hast du recht, das wird halt oft belächelt oder eher mit wenig Intellekt oder so in Verbindung gebracht, ne? Gerade wenn dann so Schönheits-OPs oder wie auch immer so dazukommen. Das ist halt einfach, es hat hier einen anderen Stellenwert. Aber ich kann dir da keine genaue Analyse geben, warum das so ist. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, wir könnten uns so ein bisschen eine Scheibe abschneiden und so einen roten Lippenstift kann man ja auch mal eben schnell drauf machen. Das ist ja kein Ding eigentlich. Und es gibt auch, finde ich, ja, ich finde, es unterstreicht irgendwie, man es hebt ein bisschen die Laune. Ich finde, mit Kleidung kann man ja auch total viel machen. Und ich finde das, ich finde es manchmal schade, dass es hier so wenig praktiziert wird. Aber ich, wie gesagt, ich bin gerade das lebende Beispiel dafür.
Auf der anderen Seite entspannt das natürlich. Auf der anderen Seite, ich kenne beide Seiten. Mhm. Ich bin auch nicht in Deutschland geboren, ich bin in einem osteuropäischen Land geboren und da ist die Frau auch anders gekleidet. Also zumindest mal das, was meine Kindheitserinnerung so mit sich bringt noch. Mhm. Dass die Frau anders gekleidet, sowohl im jungen als auch im älteren Alter. Mhm. Und das kann aber auch unter Druck setzen. Gerade dann die Mutter und gerade dann die Frau, die so hasselt, ne? Denn zu all den Dingen, die du gerade von dir selber beschrieben hast, wie stressig dann der Alltag ist, du bist vielleicht am Zenit deines Lebens, du hast ein Buch und das und das und jeder ruft dich an und will ein Interview von dir und du kommst gar nicht dazu, dich zu entspannen und das zu genießen, momentan zumindest mal noch nicht. Und stell dir vor, du müsstest jetzt auch noch, ich weiß nicht, vorher 3 Stunden zum Friseur, um so ein Interview zu machen, weil das die Gesellschaft oder wie auch immer erwartet. Und das kann den Druck nehmen. Insofern finde ich das fast positiv. Auf der anderen Seite haben beide Seiten ja auch Vorteile. Und das sollten wir vielleicht als Frauen gerade uns selbst dann auch aussuchen dürfen, ohne uns von irgendjemand führen zu lassen zu wollen.
Genau, und das finde ich ist nämlich auch ein positiver Aspekt des Älterwerdens. Gestern zum Beispiel habe ich mich schick gemacht und heute mache ich es nicht. Und ich finde das authentisch und ich finde es auch gut, bei anderen zu sehen. Also
absolut.
Das ist, ich finde, man macht sich ja sowieso von vielen Sachen so ein bisschen freier. Mhm. Ich finde, dass die Meinung von außen nicht mehr ganz so wichtig ist wie früher. Man ist nicht mehr so, wie findet jetzt der das und wie findet der das, sondern es geht eher darum, ob man sich selber wohlfühlt und bei sich ist. Und das finde ich eine absolute Bereicherung, ehrlich gesagt.
Absolut. Und das ist jetzt auch der erste, nicht der erste, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Aspekt beziehungsweise ein Vorteil des Älterwerdens. Da können wir vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte darüber verlieren, dass man gesättigter wird und dass man vielleicht auch einfach nicht uns, dass wir uns nicht mehr so Gedanken machen darüber, was denkt jetzt der und die Nachbarin zum Beispiel. Mhm. Oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch. Ich finde, es ist so, man geht viel mehr von dem, was im Außen ist, zu dem, was innen ist. Also man kommt so ein bisschen zu sich, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil auch, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus, obwohl, das ist vielleicht Quatsch. Also ich fühle mich schon auch immer noch so ein bisschen wie in dieser berühmten Rush-Hour des Lebens, auch wenn mein Kind jetzt schon über 10 ist. Finde ich es trotzdem, es wird alles so gar nicht so weniger mit der Verantwortung und mit den Themen und so. Aber trotzdem ist, glaube ich, sind die Erfahrungen, die man so gemacht hat in seinem Leben, helfen schon dabei, Dinge etwas klarer zu sehen, besser einzuordnen und ein bisschen ruhiger zu bleiben bei allem. So würde ich vielleicht sagen.
Ja, würde ich sagen, würde ich auch so beschreiben. Wir können das Thema Älterwerden so langsam verlassen, weil ich möchte natürlich auch ganz gerne Stefanie noch besser kennenlernen und nicht nur in der Zukunft, sondern vielleicht auch in der Gegenwart und, wenn du magst, in der Vergangenheit. Trotzdem ein Beispiel aus deinem Buch. Du sitzt in einem Konzertsaal und lauschst Kim Fischer zu, wie sie da auf der Bühne steht und singt. Und du beschreibst das als einen freien Moment aus ihrer Sicht, weil sie sich traut, dann als ältere Frau dann noch zu singen und sitzt und überlegst dir, welche Kindheitsträume du noch hast, beziehungsweise du die noch nicht erfüllt hast. Mhm. Können wir da vielleicht so ein bisschen rein? Welche Kindheitsträume hast du dir erfüllt und welche dürfen noch kommen, beziehungsweise welche hast du vielleicht schon aufgegeben?
Habe ich da in meinem Buch so konkret drüber geschrieben? Ich
muss das gerade. Ja, da gibt es ein paar Beispiele. Wenn, da kann ich
jetzt mal reingucken.
Da kann ich dir ein paar Sachen erzählen.
Also,
Klavier war ein Stichwort.
Ja, genau. Also, sowas, so kleinere Sachen. Also, was ich so merke, ist, dass so die Leidenschaften, die man in der Kindheit gehabt hat, ich hatte eine lange Zeit im Erwachsenenleben, wo ich dachte, okay, ich möchte da jetzt vielleicht gar nicht so ansetzen, weil das dann wie so ein Wiederaufwärmen sich anfühlt. Und man muss sich ja immer weiterentwickeln, man muss ja immer weiter nach vorne machen. Und das habe ich nicht mehr. Ich glaube ja, dass so das schon ganz, ganz früh angelegt ist. Was sind wirklich meine Kernleidenschaften? Wo schlägt mein Herz irgendwie am ruhigsten oder am wildesten? Und da wieder hin zurückzugehen, da habe ich total Lust zu. Und das ist aber auch was ich jetzt gerade wieder nicht schaffe. Und wo ich denke, ja, da ist dann irgendwie so ein Aspekt, auf den ich mich so beim Älterwerden auch freue. Einfach so mehr Räume zu haben und mehr Zeit zu haben, solchen Dingen dann zu folgen.
Mhm,
so.
Also konkret möchtest du nicht werden. Ich kann dir mal erzählen, was du so im Buch geschrieben hast. Also du hast früher davon geträumt, mal mehr Klavier zu spielen und auf dem Rücken eines Pferdes mal wieder zu sitzen. Und irgendwann ging auch so die Reise los, als du deinen Job angetreten bist, dass du gerne moderieren wolltest. Letztendlich machst du das ja nur auf einem anderen Format. Du hast dir dein eigenes Format ausgesucht. Wo darf denn die Reise noch hingehen?
Ja, guck, man hat es ja geschrieben. Also, ich habe früher auch schon viel moderiert und nach meiner Zeit bei MTV war ich noch mal woanders und da habe ich schon auch viel moderiert. Das ist aber so untergegangen, weil diese Internetplattform irgendwie gestorben ist. Das hat mir aber total viel Spaß gemacht und im Grunde hast du total recht. Ich mache genau das ja jetzt wieder, nur mit einem anderen Medium, das jetzt halt neu ist, und das ist total super. Und im Buch habe ich aber geschrieben, da war ich auch so ein bisschen, oh Gott, schreibst du das jetzt wirklich da rein oder nicht? Ist schon ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich als Kind habe ich immer gedacht, okay, also entweder ich moderiere Titel, Thesen, Temperamente oder 3 nach 9.
Genau.
Ja, also wenn mich einer fragt, ich würde natürlich immer noch machen.
3 nach 9 neben genau Giovanni Di Lorenzo.
Ja.
Heute Morgen habe ich dann so gedacht, ja, aber du kannst ja vielleicht als Gast da auftreten, nicht moderieren. Vielleicht schlägt dein Buch so durch, dann sitzt du da neben ihm und bist
ja.
Gast und
ja,
nicht Moderatorin.
Schön. Giovanni,
weißt du?
Wenn du das
ja,
hörst,
Giovanni.
Kannst du mich alles fragen. Ich folge deiner Einladung.
So machen wir das.
Ja.
Schick ihm das mal zu. Vielleicht hat
ja,
er Spaß
sehr gut.
An unserer Folge. Ja, dann habe ich mir noch ein kleines Zitat herausgesucht aus deinem Buch. Und zwar, kannst du dich erinnern an diese Situation mit der Schnecke, die du gerettet hast? Kannst du dich daran erinnern, was deine Gedanken dazu waren? Du hast dann Zitat geschrieben, ich möchte die Schnecke retten und mich.
Ja.
Da ging's um das Thema andere retten und Grenzüberschreitung.
Genau, ich habe ein Interview mit der Vera Entwehen gemacht und die propagiert.
Vera Mittag, ne? Das ist die genau Moderatorin von früher, Vera Mittag.
Genau, habe ich immer nach der Schule geguckt.
Ja, genau.
Und
ich auch.
Ja, dann durfte ich mit ihr sprechen. Eine wahnsinnig tolle, positive Frau. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und was ich total beeindruckend fand, war, dass sie alle Themen, die sie so hat, direkt angeht. Und ich kenne viele, mich eingeschlossen, die das nicht so tun, sondern so warten, bis vielleicht mal Zeit ist, Dinge zu bearbeiten, die man vielleicht nicht ganz verarbeitet hat, über die man noch viel nachdenkt. Und ja, ein Aspekt ist natürlich, dass man viel für andere da ist und sich selber nicht ganz so wichtig nimmt. Und ich hatte diese Szene mit der Schnecke beschrieben. Es war ganz lustig, als wir jetzt im Urlaub waren, habe ich beobachtet, wie mein Sohn genau das Gleiche gemacht hat.
Na klar.
Als mein Kind.
Ja.
Genau, und ich war auf dem Weg irgendwie in mein Büro und habe eine Schnecke gesehen, die so auf dem Gehweg war. Und ich habe gedacht, ah nee, wenn jetzt irgendwie ein Hund kommt oder ein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, dann ist die halt weg. Und habe die halt genommen und habe die an so einen Baum gesetzt und bin dann aber nochmal zurück, weil das so ein sonniger Tag war. Und ich dachte, die ist da in der prallen Sonne, ist auch irgendwie scheel. Und habe die dann in so einen Blumenkasten gesetzt. Und bin dann aber weiter und so meinen Dingen nachgegangen. Und ich fand es irgendwie ein ganz gutes Bild dafür, dass man natürlich, auch wenn man jetzt in eine Phase kommt, in der Selbstfürsorge und die Konzentration auf sich selbst eine Rolle spielt, die man nicht mehr so wegdrängen kann, weil vielleicht auch körperliche und mentale Themen dazukommen, so dass man sich kümmern muss, dass das nicht heißt, dass man alles andere hinten runterfallen lassen muss. Also man kann sich um andere kümmern und man kann sich um sich selber kümmern. Das geht halt beides. Und ich finde dafür, das Älterwerden oder diese Phase, in der wir beide uns jetzt vielleicht auch befinden, hat ja auch ein bisschen was mit Neuorientierung zu tun und auch einer Orientierung zu sich selbst hin. Und ich finde das total schön, dass das in dieser Zeit so ins Leben kommt, weil ich finde, es macht auch Spaß. Oder ich habe zum Beispiel so gesehen, so alte, wie sagt man, Glaubenssätze, sowas wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. das funktioniert für mich überhaupt nicht mehr. Ich brauche halt beides. Mhm. Und ich habe mein Buch zum Beispiel zu Ende geschrieben, bei einem Yoga-Retreat. Das heißt, ich bin morgens halt total früh aufgestanden, irgendwie um 5:30 oder so, und habe geschrieben. Und um 8 war ich auf der Matte und habe die erste Einheit Yoga gemacht. Danach habe ich gefrühstückt, dann habe ich wieder geschrieben. So, und ich konnte beides vereinbaren. Ich musste das nicht absagen, weil das Buch noch nicht fertig war. Ich habe sogar tatsächlich so geplant, dass ich da so den Schluss schreibe oder die letzten Korrekturen mache. Und das geht. Früher habe ich das nicht gemacht.
Das hat sie dich erlaubt.
So, früher hätte ich immer erst so jetzt erst Hausaufgaben machen und dann darfst du spielen.
Und dann darfst du spielen. Ich habe tatsächlich eine Frage hier stehen, welche Glaubenssätze dich geprägt haben oder welche hast du mitgebracht, welche schon verarbeitet und welche sind noch da. Da können wir vielleicht, das ist jetzt ein gutes Stichwort, einen hast du schon genannt, mhm. erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erzähl mal. Also dieses anderen helfen haben wir gerade gar nicht zu Ende, also gar nicht zugemacht. Das Thema anderen helfen, das ist, glaube ich, auch so ein nicht nur Frauenthema, aber ich glaube, wir Frauen haben das schon extremer auch durch unsere Sozialisierung. Vielleicht liegt es uns auch in den Genen, immer zu schauen, dass allen gut geht und sich selbst vergessen. Das kommt ja jetzt oder ist schon länger da und trotzdem sehen wir gerade in der Offline-Welt, in Familien, dass es dann trotzdem anders läuft. Ne? Dass die Mutti immer noch um alle rumspringt und alle versorgt. So dieses anderen helfen. Und dann hast du beschrieben, dass du, weil du es ein bisschen satt warst oder müde warst, anderen ständig zu helfen und sich selbst aufzugeben, dass du dann in den Rückzug gegangen bist. Irgendwann. Das ist aber auch nicht die Lösung, weil du dann ja irgendwie ein bisschen abstumpfst und irgendwie auch dauerhaft nur schlechtes Gewissen hast, weil du niemandem mehr gerecht wirst, also in deiner Vorstellung natürlich.
Ja, genau. Und ist ja für die anderen auch doof, ne? Als wenn man immer alles gemacht hat und dann zieht man sich auf einmal so zurück, ist ja auch blöd. Also besser ist halt drüber zu reden, ne? Zu kommunizieren, was los ist.
Kompromisse,
und dann
ja, ja.
Genau. Gemeinsam irgendwie Lösungen zu finden. Und es geht ja auch. Und ich finde das auch, dass man, also bei mir ist es jedenfalls so, je älter ich werde, desto mehr komme ich auch in meine Sprache und finde immer mehr so meine Stimme. Ich finde es viel, viel leichter zu sagen, hör mal, mir geht es gerade so, wie geht's dir denn? Oder ich weiß, wie es dir geht, wie können wir eine Lösung finden? Das ist ja alles total legitim. Und ich finde, dass diese Ängstlichkeit, jemanden vor den Kopf zu stoßen mit den eigenen Bedürfnissen, die nimmt ab. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut.
Total gut.
Und ja, deswegen muss ich auch sagen, ich habe bisher so überhaupt gar keine Probleme mit dem Älterwerden. Ich finde das eigentlich total schön.
Da sind wir schon zwei.
Ja.
Ich auch. Also ich war auch immer irgendwie unter meinen ganzen Freundinnen, war ich immer die Ältere. Ich war immer irgendwie 2-3 Jahre älter. Ich bin auch 2 Jahre älter als mein Mann. Und habe überhaupt kein Problem. Ich hatte noch nie ein Problem mit meinem Alter. Irgendwie komisch. Ja. Aber gut, nee, fühlt sich auch gut für mich an. Tatsächlich, jetzt habe ich auch noch von dir viel gelernt. Ich bin gut gewappnet jetzt nach deinem
Sehr schön.
Genau. So, genau, Glaubenssätze, da sind die stehen geblieben. Welche Glaubenssätze außer erst die Arbeit, dann das Vergnügen begleitet dich oder hat dich begleitet?
Ja, ich glaube, das mit dem Kümmern, was wir gerade besprochen haben, ist schon, also die beiden sind, glaube ich, so die zentralen Glaubenssätze, die so in meinem Leben sind und die jetzt bearbeitet werden und bearbeitet werden dürfen, so was jetzt so dran ist. Weiß nicht, fällt mir jetzt ad hoc irgendwie nicht noch was dazu ein.
Mhm. Da wir heute ganz viel über Thema Frauen sprechen, war das Thema Selbstbewusstsein, sich durchsetzen gegenüber dem, weiß ich, männlichen Kollegen, vielleicht auch gerade in der Fernsehlandschaft, war das irgendwann mal ein Thema bei dir?
Nee, also der Journalismus ist ja auch relativ weiblich, also jedenfalls in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, war so, also der Frauenanteil in meinem Volontariat lag bestimmt bei 65%.
Mhm.
Und wir hatten auch Frauen in den Führungspositionen, also auch Männer, aber eben auch Frauen. Das hatte ich eigentlich nicht so. Ich war aber früher, und ich glaube, das hat aber eher mit dem Glaubenssatz zu tun, den wir eben besprochen haben, total schüchtern, meine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Auch in der Arbeitswelt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Überstunden ich gemacht habe. Ich habe teilweise im Sender geschlafen, um irgendwie nachts noch weiter zu schneiden an irgendwelchen Fernsehbeiträgen und so. Das würde heute auch Gott sei Dank gar keiner mehr machen.
Mhm.
Aber genau, da habe ich total viel hinten angestellt und ich glaube, das hat eben mit diesem Glaubenssatz zu tun. Und dann habe ich oft eher den anderen recht gemacht, um nicht in einen Konflikt zu gehen. Ne? Und habe dann gedacht, ah ja, komm, ich kriege das schon auch noch alles irgendwie hin. Mache ich auch noch, kein Problem, gib mal her.
Verstehe. Over-Delivery.
Ja.
Und ja, und allen recht machen, ja. Kenne ich auch absolut. Wer hat dich geprägt am meisten von den Menschen deines Lebens? Auch gerne aus der Vergangenheit.
Ja, naja, also natürlich meine Eltern. Also ist ja klar, irgendwie, wenn du als Baby in eine Familie geboren wirst. Und dass deine ersten Menschen sind, mein Bruder, der 4 Jahre älter ist, mit dem ich aufgewachsen bin, also natürlich. Dann habe ich aber auch drumherum total liebe Familie, zu denen ich auch ein gutes Verhältnis habe und genau. Und naja, ja, es ist halt so ein bisschen langweilig, aber natürlich mein Mann und mein Sohn, ne? Also ich bin total froh, meinen Mann getroffen zu haben, weil der, ich glaube, da hat es so angefangen, dass ich aus diesen Mustern auch raus bin, weil der so ganz anders war als die Männer, mit denen ich vorher so zu tun hatte. Und er auch immer sehr darauf achtet, zum Beispiel, als wir junge Eltern waren, hat er immer schon gesagt, so, und ich mache das jetzt hier und du gehst mal raus. Oh, und hat mich teilweise so richtig rausgezwungen, obwohl ich dachte, nein, ich muss mich ja kümmern und so. Und der hat halt immer darauf geachtet, dass ich mir selber meine eigenen Bedürfnisse, also eigentlich hat der mir das beigebracht. Mhm. Das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Und mein Sohn natürlich jeden Tag 1 Milliardefach. Also was man von den Kindern alles lernt, über die Welt, über sich selbst, über das Kind, ist ja unfassbar. Es ist ja eine Welt, die explodiert, wenn auf einmal so ein kleiner Mensch da.
Meiner ist 5. Euer ist 5. Über 10. Meiner ist 5.
Das ist 5 auch, ist auch ein interessantes Alter, ne?
Da ist auch alles explodiert vor 5 Jahren. Da sage ich dir. Kann das komplett nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir hat da die Reise zu mir selbst erst begonnen. Da habe ich, also der hat mich so getriggert in vielen Punkten, viel in mir ausgelöst. Da habe ich gedacht, mein Gott, was ist mit dir los? Ich dachte, immer, ist alles gut. Wow, da war nichts gut.
Kinder. Genau, also es ging mir auch so, diese ganzen Themen, die die man irgendwie nochmal durchlebt, wenn man erzieht, wenn man ein Kind begleitet beim Großwerden, das ist schon enorm. Also auf was man da alles hingewiesen wird und mit was man sich dann alles beschäftigen darf, um auch selbst ein gutes Vorbild zu sein, natürlich. Finde ich ganz extrem, natürlich die absolut prägendste Zeit in meinem Leben.
Ja. Und so geballt, ne? Also wie du schon sagst, mit milliardenfach pro Tag. Das kann ich absolut bestätigen. Das ist eine Achterbahnfahrt und sowohl, also da ein Tag kann sowohl der schlimmste Tag des Lebens als auch der schönste Tag des Lebens sein. Alles auf einmal durch so ein kleines Würmchen. Ja, es ist unglaublich. Ja, das ist Wahnsinn. Gut, die Eltern, die uns zuhören, können das natürlich nachvollziehen. Und wir haben jeweils einen. Ne? Es gibt ja Eltern, die haben dann 4 oder 3. Da frage ich mich sowieso immer, wie geht das? Zusätzlich zum Älterwerden und zu den Wechseljahren und allen Herausforderungen des Lebens. Und das ein Thema, was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, was die Frau, also meistens die Frau in diesem Alter gerade auch noch beschäftigt, ist das Älterwerden der Eltern. Ne? Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen, weil auch da meistens die weiblichen Familienmitglieder irgendwie einspringen und dann sich wieder um die Eltern kümmern. Ne? Das kommt noch dazu. Aber das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Sonst werden wir heute nicht fertig. Genau, Erziehung haben wir auch durch. Hast du Angst vor der Zukunft, Stefanie?
Nee, ich habe gar keine Angst vor der Zukunft. Nee, gar nicht. Also ich fühle mich total gut aufgestellt und ich versuche immer so ein bisschen, gibt ja den schönen Begriff der radikalen Akzeptanz. Und dass man halt das beeinflussen kann, was man beeinflussen kann und das, was passiert, das man nicht beeinflussen kann, da muss man sich halt auch mit abfinden. Ne? Also es ist Können natürlich irgendwie Dinge kommen, die nicht schön sind in der Zukunft, aber das weiß ich jetzt nicht und nee, Angst habe ich gar nicht. Vielleicht das Gefühl, dass man mittlerweile so ganz gut aufgestellt ist, dass man Schwierigkeiten auch besser begegnen kann. Ich habe das Gefühl, man schafft das schon alle.
Resilienz war auch ein Thema in deinem Buch.
Ja,
Genau, das
genau.
Thema Resilienz, das ist gewachsen bei dir.
Die Resilienz ist
Stimmt.
gewachsen.
Gewachsen.
Ja, genau. Und
Richtig.
das ist aber, es gibt ja auch so Techniken, wie man das machen kann, aber ich glaube, bei mir ist das auch einfach so gekommen. Beziehungsweise vielleicht ist es rausgekommen. Es ist ja ein gewisser Teil, ist auch angeboren und ich glaube, ich bin sowieso relativ resilient geboren, habe das nur immer gar nicht so empfunden. Und dieser Zuwachs an Lebenserfahrung tut, glaube ich, das Seinige. So.
Da wären wir wieder beim Vorteil des Älterwerdens. Krass. Ich habe vielleicht nur noch eine letzte Frage über die sogenannte Vision, berufliche, gerne auch private deines Lebens. Wie gesagt, ich hab in 2 Wochen eine Podcast-Aufnahme mit Lars Ament. Lars Ament, kennst du? Ja. Muss man fragen. Genau, und er berichtet in seinem letzten Podcast darüber, dass als er den größten Erfolg seines Lebens erreicht hat, damals, als sein Buch verfilmt wurde, da ist er danach in so eine depressive Phase gerutscht. Es war keine Depression, aber auf jeden Fall eine eher schwierige Phase. Und das beschreiben ja auch viele Musiker und Leute, die irgendwann auf Bühnen stehen. Jetzt stehst du auf meiner Bühne mit deinem neuen Buch. Das kann vielleicht einer der Höhepunkte sein. Wie bereitest du dich auf diese Phase danach vor? Wir haben gerade gesprochen, dass du gerade gar nicht so richtig nachempfinden kannst, was passiert mit mir. Wahrscheinlich in der Retrospektive kannst du dann sagen, was ist da passiert und wirst dich vielleicht auch bewusst darauf vorbereiten, dich zu freuen. Und hast du auch solche Gedanken, dass dann eventuell so ein Loch kommen könnte danach? Oder machst
Also
du dir da gar
hast
keine
du mich
Gedanken?
gerade erst drauf gebracht, auf den Gedanken,
Oh,
ehrlich gesagt?
entschuldige bitte. Das
Nee,
wollte ich
alles
gar nicht.
gut, es stimmt
Ja.
natürlich, ne? Ich habe irgendwie, ich denke immer nur gerade so in so Babyschritten, wie ich hier alles abarbeite und so. Aber klar, nee, also ehrlich gesagt, freue ich mich total, wenn so diese große Rutsche so durch ist und wenn es dann wirklich da ist und in der Welt ist. Und ich habe mir überlegt, ob ich dann meine Familie nehme und hier vielleicht mal 2 Tage irgendwie so ein bisschen Urlaub mache und so relaxe. Also, dass man eher so einen schönen Punkt dahinsetzt, der das Ganze so ein bisschen beschließt.
So bewusst, also wieder selbst in
Genau.
die Hand nehmen. Ja, sehr gut.
Ja, das ist immer total wichtig, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Also nachdem ich abgegeben habe, habe ich auch meine Familie quasi überrascht und habe in Berlin, wo wir ja auch wohnen, aber habe ich so ein Hotel gebucht und dann haben wir so ein bisschen Urlaub in der eigenen Stadt gemacht. Einfach nur eine Nacht, aber ich dachte so, ach komm, ich muss mich jetzt auch mal bei denen bedanken, dass die mich immer haben gehen lassen zum Schreiben und so. Ist ja auch irgendwie für die ganze Familie dann so eine aufregende Zeit. Und nee, ich glaube, ich denke mir irgendwas Schönes aus, was ich dann danach mache. Auf Depressionen habe ich keine Lust.
So ist das. Und du bist
Ja.
hormonell eingestellt und wenn überhaupt, dann
Soll wo
weißt du,
gehen? Ja.
wo du hingehen kannst. Genau. So, und jetzt noch die letzte Frage zu deiner Vision. Was kommt noch von Stefanie Hilscher? Was können wir noch von dir erwarten? Alles in 5, 10, ich weiß nicht. Ja.
Also tatsächlich bin ich
Giovanni,
darauf
Giovanni
auch.
war ein Thema,
Genau,
ne?
Giovanni Di
Giovanni war ein Thema.
Lorenzo, genau, ich schätze, dass der gleich anruft, wenn wir
Ja,
hier
das
auf
glaube ich auch.
Stopp drücken und dann wird das so seinen Gang gehen. Nee, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich mir darüber noch nicht so richtig viele Gedanken gemacht. Ich mache halt gerne das, was ich tue und ich habe vor, weiterzumachen. Vielleicht schreibe ich auch noch ein nächstes Buch. Also ich habe so ein paar Ideen auf jeden Fall schon im Kopf, wo das hingehen könnte. Was für Themen mich als Nächste irgendwie stark interessieren könnten, weil es braucht ein starkes Interesse, um so ein langes Projekt durchzuhalten, habe ich gemerkt, wusste ich vorher auch schon, aber ich bin ja sonst immer so der, zack, ach, da ist was Neues und zack, ja, dann setze ich das schnell um und dann das Nächste. Genau. Und
Hast du da schon Ideen? Hast du
ja,
noch
ich habe
Themen?
schon
Ah,
Ideen. Ich würde
okay.
total gerne, aber ich weiß nicht, ob das ein Verlag findet, ich würde total gerne was über Wohnformen im Alter machen. Weil ich glaube, dass das Modell Altenheim irgendwie nicht mehr so super aktuell ist und ich recherchiere schon so, was gibt
Interesting.
es da eigentlich? Eigentlich plane ich sogar selber von meiner alten WG. Ich nerv immer meine ganzen Freunde, wollen wir nicht später zusammenziehen? So vielleicht sogar schon in 10 Jahren, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man dann nicht irgendwie so einen schweren Übergang hat, sondern noch total fit ist und ganz doll so mitten im Leben steht oder so.
Du glaubst es nicht, genau das gleiche Thema hatten wir am Wochenende mit unseren Freunden. Ah, ja, genau, cool. Das gleiche Thema. Da habe ich gesagt, guck mal, ich habe nur gehört, gut. WG, so.
Ja, genau.
Ja, ich meine, natürlich mit vielen Risiken verbunden, ohne Frage. Ne? Also so eine Beziehung alleine zu zweit ist schon ein Risiko. Mhm. Dann sind es 4 plus Kinder plus alle Enkelkinder, die musst du dann ja mit einbeziehen und die Ordnung und Unordnung und Kühlschrank und keine Ahnung. Aber die Vorstellung ist im Alter, glaube ich, cool. Und du hast recht. Ich glaube, je früher, desto besser, weil je älter du wirst, desto weniger stellst du dich dann auf den anderen vielleicht ein. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte.
Ja, kein Problem. Also mein Tipp, also meine Überlegungen gingen dahin, dass man eher so einen Gemeinschaftsraum hat, wo man sich treffen kann, wenn man will. Am besten mit einer großen Küche drin. Aber natürlich, dass jeder noch seinen eigenen Kühlschrank auch hat und so. Ah, ne? Also das, das wäre ein Tipp, also wenn ihr nochmal weiter überlegt. Genau, oder ich habe jetzt zum Beispiel von meiner besten Freundin die Eltern, die haben lebenslang so ein anderes Ehepaar als beste Freunde gehabt und die haben jetzt ein Haus zusammengebaut, damit die dann zusammen wohnen können jetzt und haben aber auch quasi so eine kleine Einheit, wo dann eine Pflegeperson noch irgendwie sein könnte. Und da würde ich gerne so rumfahren, so durch Deutschland und würde so Leute interviewen und dann würde ich auch raus gerne ein Buch machen. Ich weiß nur nicht, ob das jemand interessiert.
In 10 Jahren lade ich dich ein und dann haben wir auch ein Projekt. Mit 2 Kühlschränken. Danke für den Tipp. Ach, das ist ja cool.
Genau.
Weil ich meine größte Sorge war, dachte ich, wenn ich bin immer so ein Ordnungsfanatiker, will ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich habe Stress, wenn es unordentlich irgendwie ist. Mhm. Und und dann musst du ja dann eventuell hinter 3 Leuten herräumen.
Nein, das kannst du regeln.
Okay. Dann regeln wir das. Ich bin gespannt auf diese Themen. Ich freue mich richtig auf die, siehste. Das hat bei mir Anklang gefunden.
Ja, schön. Okay.
Dann finden sich noch ein paar Leute.
Ja, perfekt.
Frauen
super,
und Männer, das ist
dann
die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist dann auch breiter, ne?
Ja,
Männer und
Frauen.
Ja,
gut.
Ja, klasse. So, liebe Stefanie, ich bedanke mich. Zum Schluss gebe ich dir noch 2-3 Minuten, um deine ganzen Dinge zu pitchen. Neumodernes Wort. Mhm. Erzähl mal, wo man dich findet. Erzähl mal, wo man dein Buch bald ab dem 12.11. kaufen kann. Und genau.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für die Möglichkeit und für die Bühne.
Danke dir.
Lieb, dass du mich eingeladen hast. Und genau, man findet mich bei Instagram. Stefanie Hielscher ist das Handle, wie man sagt. Dann gibt es das Buch, So alt war ich noch nie. Das gibt es ab dem 12.11., also wenn ihr das jetzt hört, gibt es das schon seit 2 Tagen. Also könnt ihr es ganz druckfrisch kaufen. Die 2. Auflage ist gerade ausgelöst worden vom Verlag. Also es sollte dann auch verfügbar sein.
Cool.
Und ansonsten betreibe ich immer noch weiter meinen Podcast. Jede Woche Montag kommt eine neue Episode von 50 über 50. Ich habe die 50 schon überschritten, habe es gar nicht kommuniziert, weil ich einfach weitermachen möchte.
Verstehe.
Und genau, da findet ihr die aktuellen Gespräche immer, die ich führe. Und ja, das Buch über die Wohnform im Alter, mal gucken. Und Dreisat könnt ihr ja immer wieder einmal einschalten, ob da irgendwie neben Giovanni De Lorenzo dann ich sitze.
Ganz bestimmt. Wir schreiben ihn an. Ich überlege mir, ob ich ihm einfach eine E-Mail schreibe.
Ja,
genau.
Super.
Mit dem Link dieser Podcast-Folge und dem
Perfekt.
Link deines Buches. Dann bist du ganz da. Dann brauchst du gar nicht zu moderieren, das macht er dann.
Ja, sehr
Stefanie,
gut.
Ich bedanke mich natürlich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich wünsche dir alles
sehr
Liebe.
Gerne.
Für jetzt, für dein Alter und überhaupt. Vielleicht kreuzen sich die Wege nochmal. Das würde mich sehr freuen. Und viel, viel Erfolg mit deinem Buch und mit allem, was du dir noch alles vorgenommen hast. Danke für dieses schöne Gespräch.
Danke dir.
Dankeschön. Tschüssi, tschüssi.
Ciao.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, die auf die Bühne gehört, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Und nun, du lebensmutiger Mensch, sage ich auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für lebensmutige Menschen, die mehr wollen. Deine Anna.